Willkommen zurück hier bei 18:20, unserem Live-Abendjournal am Freitagabend hier im Kontrafunk. Nach einer Marathonsitzung bis tief in die Nacht präsentiert sich die EU geschniegelt vor den Kameras, Hände übereinander, Lächeln im Gesicht, Einigkeit nach außen. Aber hinter den Kulissen, da sieht es deutlich anders aus. 90 Milliarden Euro für die Ukraine, finanziert über neue EU-Schulden. Russisches Vermögen, weiter eingefroren, aber nicht angerührt. Außerdem ging es um das Handelsabkommen mit Mercosur. Ein EU-Gipfel, der als großer Durchbruch angekündigt war, endet womit? Mit einem Milliardenkredit, vertagten Entscheidungen und vielen Fragezeichen. Was wurde tatsächlich beschlossen? Und wo ist die EU diesmal zumindest gescheitert? Darüber sprechen wir jetzt mit Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr May, die EU nennt das Ergebnis dieses Gipfels eine Lösung. Ganz simpel gefragt, was ist das eigentlich für eine Lösung und für wen?
Also eine Lösung zu nennen, das ist Augenwischerei. Die EU hat erstens gestern oder heute Morgen eine schwere Krise nicht nur nicht bewältigt, sondern diese Krise auch noch vertieft. Ich gehe davon aus, dass die EU große Risse hatte und das auch hat und auch einige Pfeiler angebrochen sind. Es gibt eine große Uneinigkeit. Das Paket, was beschlossen worden ist für die Ukraine, wird nicht von allen Mitgliedern mitgetragen. 3 Mitglieder machen nicht mit. Von den 27 sind es dann 24. Ungarn, Tschechien und die Slowakei sagen, wir werden diese Schulden nicht mittragen. Was ist passiert? Herr Merz wollte unbedingt eine toxische Lösung durchsetzen. Das heißt, wir nehmen die eingefrorenen Vermögenswerte den Russen weg, die bei Euroclear in Belgien ruhen, und benutzen die, um die der Ukraine zu geben, als Kredite. Das hätte den europäischen Finanzstandort zerstört. Und deshalb waren doch viele dagegen. Manche laut, manche nicht so laut. Und man hat sich dann auf das geeinigt, was Herr Merz auf keinen Fall wollte, dass sozusagen Eurobonds kommen. Das heißt, es wird jetzt eine gemeinsame Verschuldung der 24 EU-Länder stattfinden. Also des Steuerzahlers.
Ist das, ja, wunderbar. Ist das überhaupt erlaubt, auch nach deutschem Recht? Da gab es doch immer ein großes Tamtam darum. Und das war doch eigentlich so eine heilige Kuh. Da geht doch gleich das nächste Problem los, für Herrn Merz zumindest.
Na, es heißt jetzt in Fraktionskreisen, das sei gar nicht so schlecht, denn um dem zuzustimmen oder dass man das macht, bedarf es keiner Entscheidung durch den Haushaltsgesetzgeber. Das heißt, man hat wohl eine Lösung gefunden, wo der Bundestag nicht so richtig mit dran beteiligt werden soll. Und das funktioniert, dass man sagt, naja, es passiert ja gar nichts. Wir nehmen jetzt Schulden auf, diese Schulden werden dann besichert, und zwar über die Differenz, die zwischen den, jetzt wird es kompliziert etwas, die EU verbraucht ja im Haushalt so und so viel Geld, aber normalerweise liegen die Gelder, die die nationalen Haushalte in die EU einspeisen oder wo die Parlamente Ja gesagt haben, etwas drüber. Und diese Differenz will man jetzt nutzen, um diesen Kredit zu besichern. Das heißt, wenn es nicht reicht, zahlt der Steuerzahler. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich vorstellt, man könne, und jetzt wird es ganz krude, man könne die Zinsen, die für diesen Kredit auflaufen, doch eigentlich mit den sogenannten Windfall Profits begleichen. Das heißt, diese eingefrorenen Vermögenswerte der Russen, die erwirtschaften ja Geld. Da fallen ja Zinsen an. Und diese Zinsen will man jetzt nutzen, um die Zinsen für diesen Kredit zu bezahlen. Das ist der zweite Punkt. Ja, und der dritte Punkt ist, wo man vielleicht um den Gesetzgeber herumkommt, dass man sagt, ja, wir wollen ja das Geld zurückhaben und wir kriegen das zurück, denn Russland wird ja den Krieg verlieren. Und wenn Russland den Krieg verliert, wird Russland Reparationen zahlen müssen. Und wenn die Russen keine Reparationen zahlen, dann nehmen wir ihnen doch die Vermögenswerte, die jetzt eingefroren sind, auf ewige Zeit weg und bezahlen es dadurch oder damit.
Wahnsinn. Nach 18 Stunden Verhandlungen ist also doch ein bisschen was vorangekommen. Die Kredite hat man jetzt irgendwie zusammengekratzt. Wie auch immer das herbeigerechnet wurde, das müssen ja auch richtige Künstler sein, die das dann immer so aus der Tasche zaubern können, oder?
Ja, Sie wissen ja eins aus der Finanzbranche, und das sollte uns ja auch die große Weltfinanzkrise 2008 gelehrt haben. Umso komplizierter es klingt, umso größer ist der Betrug. Weil das sind natürlich ziemlich einfache Dinge, die kompliziert gemacht werden. Und da gibt es Fachleute. Ja, es gibt nicht umsonst so eine große EU-Bürokratie, und hin und wieder helfen auch große Anwaltskanzleien aus. Um am Ende, das muss man immer wieder sagen, so toll das alles klingt, also hier spricht man von makrofinanziellen Hilfen zu einer Kreditinitiative, die außerordentliche Einnahmebeschleunigungskredite für die Ukraine sind. Sie hören, wie kompliziert das klingt. Es ist ziemlich einfach. Ja. Am Ende wird der Steuerzahler für haften, denn Russland wird weder Reparationen bezahlen, noch wird man wirklich diese Vermögenswerte dann auch nehmen können. Ich glaube, der Punkt ist vorüber. Da haben die Franzosen sich gesperrt, da haben sich die Italiener gesperrt, die Belgier sowieso. Ich glaube, dieser große GAU ist vom Tisch.
Wir sind aber auch bei einem besonderen und interessanten Phänomen angelangt. Denn früher war das ja so, dass man schon versucht hat, in der Europäischen Union eine gewisse Einigkeit zu zeigen und auch herzustellen. Jetzt gibt es Staaten, die aus der Reihe tanzen und sagen, wir machen da nicht mit. Aber offensichtlich stört nicht einmal mehr das jetzt die Leute, die ein gewisses Ergebnis für politisches Handeln irgendwie herbeiführen möchten. Also das wird dann, wie auch immer, in diesem Fall über den deutschen Steuerzahler halt brav umgelegt, und so entgehen wir auch dem Stress, den es ja vielleicht auch geben würde, mit anderen nicht zustimmenden EU-Staaten wie Ungarn oder Tschechien.
Ja, das ist ja wirklich inzwischen eine Form von politischem Dadaismus. Man hat jetzt genommen einen Paragraphen aus der EU-Verfassung oder einen Artikel vielmehr, 122, und damit begründet man, dass man eben keine Einstimmigkeit nur mehr benötigt, sondern nur noch eine qualifizierte Mehrheit. Das zerstört ich habe ja von Rissen gesprochen, das zerstört natürlich die EU, wenn plötzlich Länder überstimmt werden können bei existenziellen und substanziellen Dingen. Das ist eine große Schwierigkeit, und man muss dazu sagen, dieser Artikel, wer sich den anschauen mag, 122, der hat überhaupt nichts damit zu tun, worum es geht, denn der bezieht sich auf Katastrophen, beziehungsweise wenn ein EU-Land in einer Katastrophe ist, Naturkatastrophe ist, oder wenn ein EU-Land sich im Krieg befindet. Und die Ukraine ist in keiner Weise ein EU-Land, das heißt, dieser Artikel gilt einfach überhaupt nicht.
Jetzt ist
also
die
dann,
Finanzierung
ich wollte nur sagen, Ukraine, dann darf
ja,
man.
Ja. Ja, genau.
Also man.
Sagen Sie.
Ach so, ja. Nee, ich wollte damit nur sagen, man hat den hergenommen, und der gilt aber für diesen Fall überhaupt nicht. Und trotzdem wird er zur Grundlage genommen, dass die Einstimmigkeit nicht mehr erreicht werden muss.
Jetzt ist das nicht das Einzige, was besprochen wurde. Es ging auch um Mercosur. Das Mercosur-Abkommen wurde auf Anfang 2026 verschoben wegen Widerstand aus der Landwirtschaft und zusätzlicher Forderungen. Was genau steht denn da auf dem Spiel wirtschaftlich?
Naja, die verhandeln ja schon ewig um dieses Freihandelsabkommen mit einigen südamerikanischen Ländern. Und natürlich ist es wünschenswert, dass es Freihandel gibt. Deutschland ist als Exportnation, obwohl wir immer weniger Exportnation sind, aber dennoch sehr daran interessiert. Nur dieses Freihandelsabkommen könnte das Problem mit sich bringen, dass vor allem die italienische, die französische Landwirtschaft, aber auch nicht zu vergessen ein Teil der deutschen Landwirtschaft, große Schwierigkeiten bekommen kann, wenn billig Getreide, aber vor allen Dingen billiges Fleisch aus Argentinien hierher kommt. Das würde die französischen Bauern, die italienischen Bauern in große Schwierigkeiten bringen, aber nicht nur die, wie gesagt. Und deswegen gibt es da einen Widerstand, und das möchte man nicht. Also man möchte dann schon besondere Schutzmaßnahmen, Einfuhrzölle. Und das steht eines in diesem Papier eben nicht ausreichend drin. Und ich sehe nicht, dass es im Januar 2026 kommt. Ich glaube, das wird wieder verschoben. Ich kann mich jetzt irren, aber ich meine, man handelt schon 12 Jahre an dem Teil.
Wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut, vertagte Erweiterung, verschobenes Mercosur-Abkommen und quasi diese Umgehung des Ukraine-Vermögens und so weiter, oder das, man muss das russische Vermögen nicht einfrieren, das ist doch alles sehr, sehr defensiv. Eigentlich macht man doch, also man wurschtelt da so vor sich hin, Aber man macht trotzdem irgendwas. Also das ist, es ist doch eigentlich keine klare Linie, die da drin ist, oder? Oder ist es gerade die große, hohe politische Kunst, die Sie da in Brüssel sehen?
Ja, es sind verschiedene Länder, die verschiedene Interessen haben, die auch zum Teil sehr unterschiedlich sein können. Und die muss man halt zusammenbringen. Und wenn Herr Merz da hingeht und sagt, ich komme aus dem großen Deutschland und ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt, ja, dann geht er zurück und hat gesehen, wo der Hammer hängt. Aber eben auch nur so. Und deswegen ist der gestrige Tag eine Niederlage für Friedrich Merz. Es gibt im Übrigen auch eine gewisse Häme in Belgien, weil die Belgier das Gefühl hatten, jetzt kommt das große Deutschland und versucht, ein kleines Land wie Belgien zu etwas zu zwingen, was nicht gut ist für das Land. Und nun hat sich dieses große Deutschland eine Schlappe geholt. Das heißt, diese Außenpolitik von Friedrich Merz ist nicht nur ineffektiv, sie läuft nicht nur in die falsche Richtung, sie macht uns nicht nur lächerlich, sondern sie macht uns auch noch unbeliebt.
Würden Sie sagen, die EU hat hier mehr Niederlagen als Erfolge produziert auf diesem ganzen Gebiet?
Ja, es hat gezeigt, dass die Kommissionspräsidentin, aber auch Friedrich Merz, sie haben ja eng zusammengearbeitet, nicht in der Lage sind, die verschiedenen europäischen Interessen so zusammenzubinden, dass eine gemeinsame Linie herauskommt. Nein, sie haben sogar noch Öl ins Feuer gegossen und sie haben diese Auseinandersetzungen noch verstärkt. Es war ja im Vorfeld auch die Rede davon, wenn Belgien jetzt nicht zustimmt, dann wird man den belgischen Premierminister so behandeln, wie man den ungarischen Premierminister behandelt. Und man hat ja alle möglichen Formen von Druck versucht und ist aber damit gescheitert. Und deswegen sage ich, die EU ist schwächer als je zuvor. Sie hat in der Tat nicht nur große Risse, sondern es sind auch einige Stützpfeiler angeknackst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder alles gut zusammengeht. Ich glaube, diese Widersprüche werden sich in der nächsten Zeit noch verstärken. Und was ganz wichtig ist, Herr Macron hat ja bereits gesagt, wir müssen wieder mit Russland reden. Ich hatte schon gespottet und gesagt, Macron wird der Erste sein, der in Moskau anruft. Und genau das ist passiert. Also er hat noch nicht angerufen, aber Macron hat schon die Position gewechselt, die er noch vor ein paar Stunden gehabt hatte.
Das heißt, es gibt wieder französische Extrawürste. Ja, so sieht's aus.
Und vor allen Dingen gibt es eins. Die EU hatte, also die sogenannten Europäer, also Herr Starmer, Frau von der Leyen, Herr Merz und Herr Macron hatten ja die Vorstellung, man muss den Putin isolieren und jetzt ist Macron der Erste, der sagt, und das ist ja auch richtig, wir müssen direkt auch Gespräche mit Putin führen.
Sagt unser Politikanalyst Klaus-Rüdiger May und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.